Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Das Kölner Erzbistum reichte im Mittelalter vom Westerwald bis in die Niederlande. Und der Erzbischof war einer von 7 Herrschern, die den deutschen Kaiser wählten. Von der Glorie ist wenig geblieben. Heute beherrscht der aktuelle Erzbischof Rainer Maria Wölki die Schlagzeilen mit Vertuschung von Missbrauch, verfehlter Kommunikation und Verschwendung von Kirchensteuergeldern. Schlimm und zermürbend für die Gläubigen, vor allem für die, die von der Kirche noch was erwarten. In der Geschichte des Erzbistums selber aber gar nicht so außergewöhnlich. Denn von den Kölner Erzbischöfen gab es schon immer Skandalgeschichten zu erzählen. Kirsten Serup-Bielfeld nimmt uns jetzt mit zu einer Reise auf die dunkle Seite der Kölner Kirchengeschichte.
Keiner in Köln kennt ihn und keiner will ihn, den neuen Erzbischof. Er ist kein Kölner, sondern Schwabe und gilt, so wird gemunkelt, als arrogant, unbeherrscht und skrupellos. In der Tat, kaum ist der machtgierige Reichspolitiker Anno von Steußlingen im Amt, wird er diesem Ruf gerecht. So beschränkt er sich keineswegs nur auf sein geistliches Amt, sondern mischt kräftig in der Politik mit. Damit gerät er in Konflikte mit der Witwe Kaiser Heinrichs des Dritten. Die ist im April des Jahres 1062 mit ihrem 11-jährigen Sohn, dem späteren Heinrich dem Vierten, bei Erzbischof Anno zu Gast in der Pfalz Kaiserswerth. Nach einem gemeinsamen Festmahl lädt der Erzbischof den Thronerben ein, sein prächtiges Schiff, das auf dem Rhein ankert, zu besichtigen.
Und dann hat er sich zu einem Schritt entschlossen, der unerhört war.
Joachim Oepen vom Historischen Archiv des Erzbistums Köln.
Und kaum ist der junge König auf dem Schiff, legt es ab. Und damit ist der junge König entführt. Hochdramatische Szene. Als der Junge das merkt, springt er in den Rhein und kann dann noch gerade vor dem Ertrinken gerettet werden. In allen Darstellungen vom 11. Jahrhundert bis heute wird das, was der Anno da als Kindesentführung betrieben hat, immer als Staatsstreich von Kaiserswerth beschrieben. 3 Jahre lang bestimmte Anno die Reichspolitik ganz maßgeblich. Dann wurde Heinrich IV. Aber eben volljährig, damals mit 14. Und damit war auch die Bedeutung Annos in der Reichspolitik erledigt.
Was ihn nicht davon abhält, 12 Jahre später den nächsten Skandal auszulösen. Da möchte er einem in Köln weilenden Amtsbruder aus Münster eine bequeme Heimreise ermöglichen. Da gerade kein Schiff zur Verfügung steht, lässt er schlicht eins beschlagnahmen. Überhaupt scheinen Schiffe eine Art enthemmenden Effekt auf den Erzbischof zu haben. Das beschlagnahmte Schiff gehört allerdings einem einflussreichen Kaufmann.
Daraufhin ist der Sohn des Kaufmanns empört und schafft es innerhalb von wenigen Stunden, die gesamte Stadt in Aufruhr zu versetzen. Und es kommt dann dazu, dass eine wütende Volksmenge sich vorm Bischofshof versammelt. Um Mitternacht gelingt es dann Anno, aus dem Dom zu fliehen.
Nachdem er sich dort zuvor von den wütenden Aufständischen eine handfeste Trachtprügel eingehandelt hat. Etwas zivilisierter geht es bei einem anderen Skandal im Erzbistum zu. Der findet über 700 Jahre später statt. Diesmal ohne eine Schlägerei. Sie kommen in der früh anbrechenden Dunkelheit dieses trüben Novembertages. Vor dem Tor des von Kerzen erhellten erzbischöflichen Palais in der Kölner Gerionstraße halten sie die Pferde an.
Die Gerionstraße wird also vom preußischen Militär abgesperrt und der Erzbischof wird also in seinem Palais aufgesucht und zwar von einer ganz hochrangigen Kommission. Das ist der Oberpräsident der Rheinprovinz, der Kölner Regierungspräsident, der Kölner Oberbürgermeister. Der Erzbischof ist schon im Schlafrock. Der Oberpräsident präsentiert dem dann eine Kabinettsorde des Königs und versucht den Erzbischof zur Abdankung zu bewegen. Das verweigert der Erzbischof und daraufhin wird er kurzerhand verhaftet und abgeführt.
Die Verhaftung und Festsetzung des Kölner Erzbischofs Clemens August zu Droste-Fischering am 20. November 1837 ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Grund für diesen Schritt der preußischen Regierung ist die Weigerung des Kirchenmannes, sich den Berliner Anweisungen zur Priesterausbildung und zu den sogenannten Mischehen zu beugen. Der Willkürakt der preußischen Regierung gegen den Kölner Kirchenfürsten kennzeichnet die erste öffentliche Machtprobe zwischen preußisch-protestantischem Staatskirchentum und katholischer Kirche. Es ist ein Donnergrollen am Horizont, das den drohenden Kulturkampf im Deutschen Kaiserreich in den 1870er und 1880er Jahren ankündigt. Aber ein Mann der Kirche im Rang eines Erzbischofs hinter Gittern? Abgeführt wie ein Dieb in der Nacht? Doch wohl ein einzigartiger Vorgang. Nein, keineswegs. Rund 30 Jahre später werden die noch immer ungelösten Konflikte zwischen Staat und katholischer Kirche dem Nachfolger Droste Fischerings, dem Erzbischof Paulus Melchers, zum Verhängnis.
Er ist gegen opponierende Theologieprofessoren der Bonner Uni vorgegangen. Und das sah der preußische Staat als einen Eingriff in seine Souveränität. Melchers wurde zweimal gepfändet. Dann kam er immer noch nicht der wachsenden Summe von immer wieder verhängten Strafgeldern nach und schließlich dann am 31. März 1874 seine Verhaftung.
Damit ist das Verhältnis von preußischem Staat und katholischer Kirche auf einem absoluten Tiefpunkt. Zwar kommt Melchers nach einem halben Jahr wieder frei, doch als eine erneute Festnahme wegen nicht bezahlter Strafgelder droht, flieht er in die Niederlande. Zuflucht findet er im Gartenhäuschen eines Maastrichter Franziskanerklosters. Ein schönes, ebenmäßiges Gesicht mit hohen Wangenknochen, tiefbraunen Augen und dunklen Haarflechten. So hat ein Meister des 16. Jahrhunderts die Frau gemalt, die den Stuhl eines Kölner Erzbischofs ins Wanken bringt, die Stiftsdame Agnes von Mansfeld. Die nämlich verdreht dem Kölner Erzbischof und Kurfürsten Gebhard Truchseß von Waldburg so heftig den Kopf, dass er erwägt, evangelisch zu werden. Evangelisch, mitten im heiligen Köln.
Nachdem Gebhard Truchseß zum Erzbischof gewählt worden war, ließ er eigentlich in den ersten Jahren seiner Regierung überhaupt keine Zweifel dran, dass er sehr klar auf katholischem Boden führte. Ja, das Unglück nahm dann seinen Lauf, als Gebhard Truchseß in Kontakt mit einer adeligen Dame kam und dann eine Liebschaft mit der begann.
Doch das Ganze geht weit über eine Liebschaft hinaus und läuft schließlich aus dem Ruder.
Da spielen dann die Brüder der Agnes von Mansfeld eine Rolle, denn die wollten schlichtweg nicht dulden, dass ihre Schwester nun als kurfürstliche Mätresse lebte. Und die Brüder zwingen Gebhard Truchseß zu einem Eheversprechen. Auch das wäre noch kein Problem gewesen. Der Gebhard Truchseß hätte eben schlichtweg die Dame heiraten können und von seinem Amt als Erzbischof zurücktreten können.
Doch er entscheidet sich anders. Er tritt zum evangelischen Glauben über, heiratet die Dame, verzichtet aber mitnichten auf sein erzbischöfliches Amt und plant, Kurköln in ein weltliches, erbliches Fürstentum umzuwandeln. Der Skandal ist perfekt, die Domstadt steht Kopf. Der Erzbischof begeht einen offenen Bruch des Reichsrechts, denn er ignoriert eine Ausnahme des im Augsburger Religionsfrieden enthaltenen Prinzips cuius regio eius religio, also wes das Land, des die Religion. Diese Ausnahme, der sogenannte geistliche Vorbehalt, besagt, dass der katholische Herrscher eines geistlichen Fürstentums Besitz und Herrschaft verliert, wenn er protestantisch wird. Der Konflikt eskaliert. Er endet im Kölnischen Krieg, der von 1583 bis 1589 im Rheinland wütet. Den protestantischen Truppen des Gebhard Truchseß stehen die Katholiken unter Führung des neu gewählten Kurfürsten Ernst von Bayern gegenüber. Mit dem Kölnischen Krieg ist im Übrigen auch der zweite Versuch gescheitert, in Köln die Reformation einzuführen. Der erste war von dem etwas schlichten, kreuzbraven, knollennasigen Kölner Erzbischof und Kurfürsten Hermann von Wied versucht worden und zum Skandal geraten. Denn Hermann von Wied wird 1543, vermutlich aus Naivität, zum Mitverfasser einer neuen Kirchenordnung.
Diese Kirchenordnung, die steht eben organisatorisch noch ganz auf dem Boden der alten Kirche, aber die Lehraussagen, die haben nun ganz eindeutig evangelische Tendenz. Es kommt zu einer ablehnenden Haltung des Kaisers, Karl V., was einfach damit zusammenhängt, dass man da auch befürchtet, wenn jetzt dieses Erzbistum Köln evangelisch wird, dann verschieben sich die politischen Gewichte im Reich.
All das führt dazu, dass Hermann von Wied 1546 abgesetzt und exkommuniziert wird. Nur einer von den unzähligen Skandalen im Erzbistum, die heute längst vergessen sind. Vergessen wie der Mord an Erzbischof Engelbert von Berg 1225 oder die verlorene Schlacht von Worringen des Erzbischofs Siegfried von Westerburg 1228. Skandale im Erzbistum, einst und jetzt. Es wird sie vielleicht immer geben. Eines wird ihnen aber nicht gelingen, die Kölner von der Überzeugung abzubringen, dass ihr Erzbistum bis heute die eleganteste Braut Christi nach Rom ist.